Wasser im Po. Der Ebert-Bad-Podcast.
Yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme. Die unvergleichliche Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Jawohl, das sind zwei Stimmen, aber ich hab's nicht mit Mathe.
Naja.
Gar nicht.
Dafür kannst du andere Sachen. Du bist zum Beispiel sehr hübsch.
Ja, so, das ist vollkommen,
ne? Das ist, finde ich, immer gut. Du bist halt einfach,
Ich denke, genau.
Kann ich das viel, morgens, aber ich bin ich aufstehe, sehr hübsch.
Ich, ach Mensch, leg dich wieder hin. Ja. So. Wasser im Ohr, der Eberbad-Podcast. Rums, ums, ims, ams, Eberbad herum. Oberhausen, die Welt im Allgemeinen. Wir reden übers Programm, denn es gibt wieder ein Programm.
Ja.
Abgesehen von Pommes. Mhm. Es gibt einen Song der Woche. Es gibt auf jeden Fall ein Interview der Woche. Mhm. Diesmal mit Martin Pretorius.
Scooter, ach wie toll.
Nein, Scooter.
Entschuldigung, ja, der heißt auch Scooter.
Heißt der Scooter?
Man sagt Scooter zu ihm.
Das ist Hyper-Hyper-Scooter.
Nee, ist jemand anders.
Okay, also Martin Pretorius, ein Essen geborener Künstler, der sehr viel in Oberhausen gearbeitet hat.
Der toller Singer-Songwriter, wirklich toller Singer, tolle Texte, tolle Stimme.
Der ein reisender Troubadour ist, der tatsächlich quasi aus dem Koffer in seinem Auto lebt, der sein Leben einmal auf links gekehrt hat. Also er hat wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte.
Und total.
Das verbindet ihn natürlich mit mir, meiner großen Liebe zu dem Song Mensch Mäuschen. Er hat den Song Mensch Mäuschen geschrieben.
Von den Misfits, tatsächlich.
Genau.
Martin, das ist ja verrückt.
Es gab wohl einen Battle zwischen ihm und dem Mattes Mezziner, dem Gitarristen. Und die Damen haben sich für seine Version entschieden.
Oder? Echt? Das sind ja Wahnsinn. Wusste ich überhaupt nicht.
Wusste ich auch nicht. Was hat er erzählt? Also, könnt ihr euch darauf freuen, gibt's gleich im Interview. Aber bevor wir das alles tun, Ann-Kathrin, wie geht's dir?
mir geht's tatsächlich sehr gut.
Du wirkst zufrieden.
Müde, ja. Aber mir geht's wirklich gut.
Ja.
Aber mich überrascht es selbst am meisten, Nito.
Okay.
Obwohl ich ein echt heftiges Wochenende hinter mir habe.
Tag der Buden, genau,
der Trinkhalle heißt es ja. Genau, ich habe ja eine Bude betreut beim Tag der Trinkhallen, und zwar in Dienstlaken. Und es gibt ja so Menschen, die findet man und die trifft man nur im Ruhrgebiet. Also so von der Art. Mhm. Und in dieser Bude war es tatsächlich so, es kam ein Typ rein, der sagte, hallo, ich bin der gute Geist dieser Bude. Und genauso sah er auch ein bisschen aus. Es war so eine Mischung aus Hausmeister, Riff-Raff und es war eine typische Ruhrgebietsfigur, so richtig. Mit, also durchgehend gequarzt, so auch das Gesicht, du hast gesehen, der hat viel auch draußen gearbeitet und so, also einfach so. Und der sagte dann, ich komme ja gar nicht aus Dienstlaken, ich komme aus dem schönsten Teil Essens. Und dann habe ich gesagt, na, da komme ich aber her. Dann sagt er, nee, ich komme aus Werden. Sagte ich, ach guck, ich auch. Und dann hatten wir direkt so eine Essener Süden-Verbindung. Und dann erzählte der, wusstest du, dass Juliane Werding aus Essen kommt?
Nee.
So. Und dass er und sie damals so ein kleines, mit 16, ein kleines Kröschen hatten.
Oh nee.
Ja.
Und dass sie auf der
Bremeninsel, also jeder, der, ich weiß nicht, kennst du die Bremeninsel, kennst du wahrscheinlich nicht, aber für Essener ist das ein Begriff, dass sie da immer gejammt haben. Okay. Und das war wirklich so, dass du das so, Alter, so was passiert nur hier. So was passiert nur an der Bude.
Du, das passiert mir, wenn ich meine Eltern besuche und mein Vater, der diagnostizierte Größenideen hat, dir erzählt, was
er könnte dir auch diese Geschichte
erzählen. Der hatte wahrscheinlich auch was mit Juliane Werding.
Frag ihn doch mal.
Ich frag ihn mal. Wer die bessere Liebhaberin war. Dahlia Lavi oder Juliane Werding?
Ja.
Gibt's sie eigentlich noch?
Juliane Werding, die ist Homöopathin tatsächlich, Heilpraktikerin. Die hat eine Praxis, es ist Praxis Juliane Werding. Da kann man hingehen und sich Globuli verschreiben lassen.
Okay.
Auch das passiert nur hier. Alles in allem eine schöne romantische Ruhrgebietsgeschichte, oder?
Genau.
Ich hatte Spaß. Das war wirklich schön. Sehr, sehr schön.
Ja, wir hatten ja auch hier den vor der Tür.
Stimmt. Vom Ebert Bad
Kai war dabei.
Hat auch eine Bude mitgemacht.
Und Martin Pretorius hat da gespielt. Dann habe ich ihn nämlich am Abend getroffen und gesagt, wie sieht's aus, hast du morgen Zeit? Und die Zeit hatte er, weil er gerade hier festhängt, sein Auto ist kaputt. Der lebt ja eigentlich in Irland, reist da rum und jetzt gerade steht das Auto in der Werkstatt. Und deswegen hat er die Zeit gehabt.
Hattet ihr hier auch Roland Heinrich?
Ja.
Das ist ja, also ich kenne den schon lange, aber mir ist wieder, also ich habe den bei den letzten Buden, war der irgendwie nicht so präsent, zumindest nicht da, wo ich gearbeitet habe, und habe ihn da jetzt wieder gesehen. Das ist ja ein fantastischer Typ.
Den will ich ja auch haben.
Also wirklich, das ist ja, also der hat ja so eine leichte Stoppock-Ähnlichkeit, so ein bisschen, aber trotzdem total eigenständig. Also es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Mhm. Er hat das ganz toll gemacht und hört euch das an. Die Songs sind wirklich fantastisch.
Roland Heinrich,
ja. Ja. Auch schon Ewigkeit. Ich meine, den gibt's schon super lange. Ist jetzt keine Neuentdeckung. Aber mir ist da wieder eingefallen, so wie großartig ich das finde, was der macht.
Ja, wir haben an dem Abend noch Pommes gespielt.
Ach, das.
Ja. Das.
Ach, das Stück mit den Besen, ja.
Was haben wir wir haben ja am Wochenende, wir haben ja echt abgeräumt, da war echt die Hölle los.
Ach, schön.
War fantastisch. War es wirklich, wirklich, wirklich.
Ach, super. Wie schön.
Das ist echt toll. Also wer da noch Bock drauf hat, holt euch Karten. Es gibt noch ein paar wenige. Ich glaube, am letzten Wochenende gibt es einen Abend, an dem es noch ein paar Karten gibt.
Es läuft gerade super gut, ja.
Ja, also es ist wirklich toll. Es macht riesen, riesen Spaß. Ich muss zwei Korrekturen.
Ja, ich möchte auch eine Korrektur machen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Welche Farbe gab es nochmal nicht, Nito?
Ich habe gesagt violett, es ist aber lila.
Ja, Mist, du hast es schon selber rausgefunden.
Und ich habe es sogar in die Shownotes gepackt, dass es lila ist.
Okay.
Ja, es ist lila, es ist nicht violett.
Violett gibt es nämlich.
Violett gibt es, ja.
Gut.
Aber es ist lila, die Farbe lila.
Die ist zwischen blau und rot. Alles zwischen blau und rot ist lila.
Die ist da irgendwo und man kann sie, ist undefinierbar und es gibt sie nicht als physikalisches Dings.
Keine Spektralfarbe oder ist eine? Das ist beides möglich, weiß ich gerade nicht mehr. Ich habe es nachgelesen.
Ich glaube, es ist keine. Okay. Violett ist die Spektralfarbe. So. Also, Papa und sein gefährliches Dreiviertelwissen. Aber
also das,
mal, lila und violett liegen nicht weit auseinander.
Nee, man sagt ja auch lila zu violett, oder? Ja.
Ich sag's, wie es ist. Ich habe das auf Englisch gehört, in Artikel, also in Radiobeitrag, den habe ich auf Englisch gehört.
Was ist denn los heute hier?
Ich weiß nicht. Auf Englisch gehört und die Farbe war Purple. Und für mich war Purple halt violett. Mhm. Übersetzungsfehler meinerseits. Also es ist die Farbe lila. So. Könnt ihr auch googeln, es ist wirklich so. Und
ist das nicht auch ein Film?
Wichtig, es ist auch ein Film. Und, was noch viel wichtiger ist, das Wolverine ist kein Beuteltier.
Nein, aber ein Vielfraß, habe ich auch nachgeguckt.
Richtig, es ist ein Marder. Das ist ein Mardertier.
Ist ja fast ein Frettchen dann, ne?
Sowas in der Art, genau.
Ich habe den Film immer noch nicht gesehen, Nito.
Nein, ich dachte, ich könnte heute mit dir darüber sprechen.
Nein, tut mir leid, ich habe vor, weil ich bin ja jetzt erstmal unterwegs und so, also Urlaub und Tour und alles Mögliche. Irgendwann am 1. oder 2. September gucke ich mir den erst an. Das heißt,
welches Jahr?
2026.
Okay. Dachte, ich könnte jetzt
Nein,
schon
Nein, erst dann. Erst Nein. dann. Ich sag dir Bescheid.
Sag mir Bescheid.
Ich werde meine kleinen Wolverine-Öhrchen aufsetzen.
Das ist wirklich furchtbar gemein in meinem hier, ne, wie heißt das?
Handy?
Ja, Handy heißt das
Internet?
Ding, aber das, wenn man so bei diesen sozialen Medien oder wo auch immer man sich aufhält, du wirst überall gespoilert. Und deswegen musste ich diesen Film irgendwann gucken, weil ich wahnsinnig wurde. Man wird ja, du kannst nichts öffnen oder nichts angucken.
Also,
ich gucke ja gerne Filmkritiken und solche Dinge. Wo nicht irgendwie dieser Film auf irgendeine Weise erwähnt wird. Und du denkst, oh nein, das will ich nicht hören.
Ja gut, ich bin gespannt. Dauert nicht mehr lange.
Okay.
Übernächstes Mal.
Na gut.
Habe ich hingeguckt. Versprochen.
Alles klar. Ich hätte noch einen Song der Woche. Und zwar möchte ich gerne auf die Playlist setzen von Martin Pretorius.
Oh.
Summer is Gone. Also ein sehr schönes Lied. Das kann man sich sehr, sehr, sehr gut anhören. Es gibt auch, es gibt auf Spotify nicht viele Songs von ihm, weil er Spotify ein bisschen boykottiert.
Verstehe ich gut.
Und ja, wenn man sich mal anschaut, ich habe jetzt mir eine Doku angeschaut über, wo bleibt eigentlich das ganze Geld von den unfassbar teuren Konzerttickets, die man, es ist ja ein Monopol von Ticketmaster, Eventim. Wusstest du, dass Pearl Jam damals gegen Ticketmaster geklagt hat?
Echt? Nein,
die haben
nicht.
Die haben in den Nullerjahren, das war auch einer der Gründe, weshalb die Plattenverkäufe und sowas zurückgingen, die haben gegen Ticketmaster geklagt, weil Ticketmaster halt, je nachdem, wie viel Interesse es gibt, werden die Preise angepasst. Also es ist nicht so, dass du vorher, dass Taylor Swift vorher sagt, also erste Reihe 100 Euro, zweite Reihe 80 Euro, sondern wenn klar ist, dass viel verkauft wird, werden die Preise einfach vom Algorithmus angepasst.
Das ist, kenne ich aber, das ist ein das ganz gängiges System. Das machen auch einige Theater tatsächlich. Das heißt, dafür gibt es einen Namen.
Ja, genau.
Ja.
Es gibt einen Namen dafür. Kann man sich bei YouTube die, eine Art Dokumentation angucken über,
aber das warum das so teuer Jahren. Ist.
Ja, aber das wusste ich nicht. Mhm. Ich habe mal gefragt, warum?
Warum ist das heute so günstig und morgen so teuer?
Richtig.
Ja.
Und warum ist dann, weiß ich, warum kostet die Taylor Swift-Karte für meine Tochter 150 Euro, Bob Dylan für mich nur 100 Euro? Mhm. Weil ich finde 100 Euro in der Mitsubishi Elektrikhalle Düsseldorf auch schon.
Das echt ist echt viel Geld. Geld. Ja, es ist einfach wirklich viel Geld. Aber ich habe heute hat mir jemand erzählt von einer Party, die völlig uninteressant ist, also glaube ich, obwohl, wer weiß, so eine 90er-Party in der Veltins-Arena tatsächlich, also richtig fett. Und sagte dann in so einem Nebensatz, das Ticket hat nur 50 Euro gekostet. Und dann dachte ich, warte mal. 50 ist Euro für eine drin? Party? Das ist super. 15, finde ich, ist ein angemessener Preis für eine Party. Ja. Also das hat sich, glaube ich, tatsächlich einfach alles ganz schön verschoben. Dynamisches Pricing heißt das übrigens. Ach,
genau.
Entschuldigung, es kam gerade zurück. Dynamic genau, so Pricing.
Ja. Dynamic Pricing. Ja, ja. Und Pearl Jam hatte in den Nullerjahren, als es begann, haben die Ticketmaster verklagt und haben gesagt, nein, wir wollen, dass die Ticketpreise bezahlbar bleiben für die Leute. Und damit kostete ein Ticket, waren die teuren Tickets bei $30. Die teuren Tickets, nicht die billigen.
Genau.
Nein.
Damals. Ja.
Aus was setzen sich unsere Preise zusammen? Ja, hier, und aus was setzt sich so ein Preis zusammen? Wenn so ein
also,
Ticket, Pommes, 28 Euro, was kostet die Karte?
Ja, im Schnitt würde ich sagen, wir haben so ja drei Preiskategorien. Ja. Also es ist so, dass es gibt bei uns einen Grundpreis. Das ist quasi, also das sind unsere Einnahmen. Oder auch je nachdem, ne, also die Teilung mit dem Künstler, je nachdem, wie das geteilt wird. Und dann kommt darauf eine Vorverkaufsgebühr und eine Systemgebühr, weil man ja mit, wenn man jetzt zum Beispiel mit Eventim arbeitet, dann zahlt man ja auch Eventim dafür, dass man die Karten da verkaufen kann. Und so setzt sich dann der Preis zusammen. Dieser Grundpreis, also diese Systemgebühren und die Ticket, Vorverkaufsgebühren und Systemgebühren können wir nicht selber bestimmen. Die sind einfach festgelegt. Den Grundpreis können wir selber bestimmen. Das heißt, das ist dann, da geht es dann um Kalkulationen, was müssen wir für mit dieser Veranstaltung einnehmen, damit sie sich rechnet. Was wollen die Agenturen haben? Genau, das ist Absprache. Also das heißt, da haben wir Einfluss drauf. Also wir haben kein Dynamic Pricing. Mhm. Ich weiß aber, es gibt Kleinkunsttheater, die ich auch kenne, die das machen. Mhm. Tatsächlich. Aber eher in den größeren Städten.
Wir haben ja eine Miete für das,
genau,
das Haus,
genau,
die direkt an die Stadt geht. Grundsätzlich laufende Kosten.
Naja, wir sind ein Riesenteam, ne? Also wir sind komplett ohne Subventionen und haben relativ hohe Personalkosten, haben eine saugute Technik da oben hängen, das kostet alles. Die Techniker, also ne, die sind festangestellt, aber kostet ja auch. Es ist halt alles teuer.
Naja.
Strom, Wasser, Catering, Hotels, ist ja alles, ne? Muss ja alles bezahlt werden.
Und es ist ja alles jetzt nochmal teurer geworden.
Und es ist seit Corona, hat sich das teilweise verdoppelt. Ja. Also das ist, dafür finde ich, sind unsere Preise immer noch relativ moderat. Wenn ich mir so auch große Veranstaltungen angucke, ja sowieso, aber auch für das, was so geboten wird, finde ich, ist das immer noch in Ordnung. Und man muss natürlich auch immer ein bisschen gucken, macht man Sachen extra billig, um irgendwie so eine niedrige Schwelle, also ne, dass es so niedrigschwellig ist, dass die Leute dann kommen. Ich glaube aber, dass das nicht angemessen ist, weil ich meine, wir machen das ja alle hier nicht zum Spaß, auch die Leute auf der Bühne nicht. Und deswegen finde ich, dass wenn Veranstaltungen zu günstig sind, das ist nicht angemessen. Also das ist dem, was passiert und was wir leisten an Arbeit, aber auch was Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne leisten, einfach, man muss schon ordentlich bezahlt werden und auch alle drumherum. Also ich finde es auch unglaublich müßig, diese Diskussion, dass auch Techniker sind mittlerweile, auch freie Techniker, viel, viel teurer als noch vor Corona. Aber wenn man sich überlegt, dass die leben ja auch davon, die müssen davon die Miete zahlen, die machen das ja auch nicht als Hobby, weil sie Bock haben, ein bisschen an Knöpfen rumzudrehen. Also ich finde, dass alle davon leben müssen. So, genau, so setzen sich unsere Preise zusammen. Das muss man alles so ein bisschen auf dem Schirm haben. Dann gibt es große Kalkulationstabellen, wie, was, wo sein muss und so. Und wenn, bei den Eigenproduktionen haben wir natürlich deutlich mehr Einfluss darauf als bei Gastspielen.
Hm. Ja, ja, so, das nur mal so ein kleiner Einblick.
Ja, das ist tatsächlich bei den großen Häusern teilweise ist das wirklich, da bleibt kaum was übrig.
Ja.
Also, und das ist bei uns ja auch so. Also wir müssen auch echt gucken. Also kommt, kauft Karten,
genau.
Rettet unser Leben.
Ja, mein Kind braucht neue Schuhe.
Genau.
Okay, dann haben wir eine gute Nachricht der Woche.
Ja, haben wir.
Ach, wie schön.
Aber es ist nur, ich will nur die Überschrift, die reicht mir.
Ja, bitte.
Weil die mir große Freude macht. Robbe haut Kajakfahrer mit Tintenfisch. Gefällt mir sehr, sehr
das
gut.
Das ist ja toll.
Ja.
Das ist gut, oder? Wie findet man denn sowas?
Spiegel in dem Fall.
Ah. Oh.
Mhm. Ja.
Robbe haut Kajakfahrer ja. mit Tintenfisch.
Also da war ein Typ, war an der neuseeländischen Küste unterwegs, ein Fotograf. Ja. Und auf einmal schoss eine Robbe aus dem Wasser und warf ihm einen Tintenfisch ins Gesicht. Ich weiß es nicht, ob es eine Form von aktivistischer Aktion war oder so. Man weiß es nicht. Das ist ja, ja.
Das könnte natürlich, das ist vielleicht so ein Fridays for Future-Robbe.
Ja, genau.
Die den anmalen Flash. Wollte, das Kunstwerk oder so. Oh, das ist ja toll.
Ja, fand ich auch. Es hat mich einfach sehr froh gemacht, die Vorstellung. Also,
was ich noch viel geiler finde, ist, dass die so eine Nachricht den Weg in den Spiegel ja. findet.
Aber Panorama, ne?
Also. Ja, egal. Wow, muss in der Welt wenig ja. los sein.
Sommerloch.
Liebes bisschen. Komm, wir kommen zu unserem großen Beuteltier-Quiz.
Ja, Mann, jetzt bin ich dran, ne? Also du bist dran.
Also ich stelle die. Ich mach mal hier. Pass auf, es gibt so ein cooles Intro hier, pass auf, es macht so. Das große Beuteltier-Quiz.
Genau, wir haben einen
Geschenkkorb
gemacht. Wir fangen mit 5 an, ne?
Ja, bitte.
So. Wo finde ich denn die Auflösung? Nochmal ganz
auf
kurz.
Auf der nächsten Seite ist die ja Auflösung. Langweilig.
Okay. Was haben Rinder und viele Kängurus gemeinsam?
Ach du Scheiße.
A. Sie können hüpfen. B. Sie lieben Vollmilchschokolade. C. Sie sind Wiederkäuer.
Wiederkäuer. Weil Vollmilchschokolade klingt total komisch und Kühe können nicht hüpfen.
Das ist eine Tatsache.
Ja, das ist eine Tatsache, dann würden die ja Butter geben.
Oder also sowas. Du arbeitest mit Ausschlussverfahren.
Ja, unbedingt.
Okay, du hast recht.
Yeah!
Wiederkäuer, haben die dann auch mehrere, ich meine, die haben ja mehrere Vaginen, das wissen wir ja, und auch Gebärmütter.
Genau, und
mehrere und Mägen. Mägen auch.
Okay. Mehrere Mägen.
Okay, nächste Frage. Wie viele Känguru-Junge enthält ein Wurf meistens? A, 4-5, B, 2-3, C, 7-8, D, 1. Komm, Nito, das weißt du.
Ja, es ist natürlich 7-8, weil die ja, weil die werfen die anderen ja ab. Die anderen sterben ja ab, wenn die...
Nein. 1, Nito, 1. Ja, sicher.
Aber die kriegen
da guckt doch immer nur 1 raus.
Ja, aber die kriegen doch so ganz viele... Ach, dann habe ich jetzt die Frage falsch verstanden. Die kriegen doch immer so viele Würmchen und dann nur so viele Würmchen, wie Zitzen frei sind. Aber das sind andere Beuteltiere, ne?
Ja, und ich...
Ja, ich glaub,
und
die Kängurus,
das ist hier wie die Quokkas, die ihre Kinder opfern.
Genau.
Hier, nimm das Kind! Nimm nicht
die
mich!
Quokkas sind quasi die Inkas der Beuteltiere. Genau. Okay, Mist.
Was ist die wichtigste Nahrung... Das ist langweilig, das möchte ich dich nicht fragen.
Bitte.
Nein, das finde ich
auch
wirklich.
Eine leichte Frage
ja, aber
haben.
Das ist wirklich, das ist, ist respektlos, die Frage. Was ist die,
klug dafür.
Was ist die wichtigste Nahrungsquelle für Koalas? Komm, ich sag dir jetzt noch nicht mal, was es für Möglichkeiten gibt.
Lass mich raten. Eukalyptus.
Woohoo!
Yeah!
Das weißt du auch. Oh Gott, wir sind so gut. Was bedeutet Koala in der Sprache der australischen Ureinwohner?
Trink nicht. Ich Alter, weiß es. Yeah. Du hattest schwerere Fragen. Das muss ich zugeben. Ich
ja,
muss zugeben, du hattest schwerere
ja,
Fragen. Aber es ist trotzdem, ich habe auch, du hattest 3-1, ich hatte auch 3-1.
4, ne? 4-4.
4, genau.
Dann wären wir damit schon
sind wir schon
beim,
durch.
Wir sind schon, ja.
Quiz und wir sind gespannt, wie in, nach den nächsten 3 Folgen wer...
Oh Gott, da sind ganz schwierige Fragen dabei.
Hei.
Ich habe nicht, ich habe nur
nicht,
einmal...
Nicht, dass du hier spinkst.
Nein. Okay. Lern die gleich auswendig,
Vorteil.
Alle.
Erschleichst. Okay, dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche. Martin Pretorius. Echt ein spannender Typ, der hat sehr viel zu erzählen.
Das glaube ich.
Martin Pretorius. Jetzt aber.
Halleluja.
Halleluja. Martin Pretorius. Ich sag's, wie es ist. Als ich dich kennengelernt habe, habe ich mich gefragt, ist das ein Künstlername? Aber ist es nicht, ne?
Ist nicht, nee, ist nicht. Ist tatsächlich, hat eine Geschichte, kommt aus einer Zeit, irgendwie, glaube ich, im 17. Jahrhundert, wo es modern war, deutsche Namen ins Lateinische zu übersetzen. Und die, der originale Name im Deutschen wäre Schultheiß.
Ach Quatsch, echt?
Ja, ja, das ist, ist Praetorius.
Genau. Martin Schultheiß.
Ja. Insofern fragen mich aber relativ viele Leute, auch gerade im Ausland, ja. Sagen sie mal, ja, Wahnsinns-Künstlername. Sag ich, nee, ist kein Künstlername, ich heiße tatsächlich so. Hab das auch schon gehabt vor 2 Jahren in Irland in einem Pub, stand dann irgendwie ein Plakat draußen: Tonight Martin Pistorius. Und dann habe ich das fotografiert und auf Facebook gepostet und habe gesagt, it's gonna be a deadly show tonight.
Martin, du bist. Ich habe das große Glück, dass du zufällig gerade im Ruhrgebiet bist, weil du bist ja eigentlich gar nicht mehr hier wohnhaft.
Nee, bin ich nicht. Ich habe mich vor etwas mehr als 6 Jahren endlich aufgemacht und habe gesagt, ich muss jetzt doch noch im fortgeschrittenen Alter noch die weite Welt kennenlernen und habe meine Wohnung aufgegeben und lebe seitdem als fahrender Sänger, als Reisender durch die Gezeiten.
Das, was man ein Basker nennt?
Nicht zwingend nur ein Basker, nee. Das ist ja, also das würde ja eigentlich dann heißen, ich lebe nur von Straßenmusik. Das mache ich nicht nur. Das mache ich auch. Das mache ich auch gerne. Gerade im Sommer. Aber ich spiele natürlich auch Gigs irgendwie und wenn ich sie kriege und verschiedene Sachen hin und her. Basker, ja, ich bin ein fahrender Sänger, ein Troubadour.
Ich habe ein paar Fragen. Da ist die eine wäre Straße oder Stage?
Boah, das ist schwer. Das ist echt schwer, weil ich beides liebe. Also ich könnte mich da nicht entscheiden. Was ich an der Straße mag, ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten oder Schwarz oder Weiß. Weil was ich an der Straße mag und ich spiele, wenn ich auf der Straße spiele, unverstärkt, ist diese unfassbare Nähe, die du oft zu Menschen kriegst dadurch. Ich habe das einmal erlebt, dass ein schwer autistisches und mit ganz vielen Ticks irgendwie, also nennt man ja so, also körperlich auch behindert, die war vielleicht so 8 oder so und war mit ihrer Familie da und die kam ganz nah an mich und meine Gitarre und ich bin dann runtergegangen zu ihr und sie legte quasi fast das Ohr an die Gitarre drauf und das war so ein Moment, wo wir für ein paar Minuten ineinander völlig versunken waren und überhaupt nicht merkten, dass sich während dieser Zeit um uns herum eine riesige Menschentraube in 0, nichts bildete. Aber das sind so faszinierende Momente, die würde ich auf einer Bühne nie erleben. Und trotzdem ist natürlich Bühne, ja, hat einen anderen Thrill.
Plektrum oder Finger?
Finger. Ja, ich habe tatsächlich.
Ich habe mir das vorher angeguckt und habe gedacht, da spielt er nur mit den Fingern.
Ich habe das tatsächlich vor 6, 7, 8 Jahren umgestellt und das war auch gar nicht so einfach. Ich wollte anders klingen als andere. Das machen nicht so viele, die nur mit Fingern spielen. Du klingst, also es macht einen komplett anderen Sound. Ich konnte auch diesen Sound von Pick auf Seite nicht mehr ertragen.
Ja.
Du spielst letztendlich die Saiten immer nacheinander, während du, wenn du mit den Fingern spielst, eine Möglichkeit hast, also quasi direkt von oben auf die Gitarre drauf zu hauen. Ich bin ja da auch kein Kind von Traurigkeit und ich mache das auch. Und das hat einen anderen Impact. Und du bist schneller zwischen Picking und Strumming.
Ja.
Und hast
ich liebe es auch, ich mach's auch.
Andere Spielarten einfach dabei. Die Gitarre, ich spiele mittlerweile Strumming ganz oft mit dem Daumen und das kriegt völlig andere obere Töne. Irgendwie im Bassbereich klingt das ganz anders und das hat eine Wärme, die du mit einem Pick nie erzeugen kannst. Und ich liebe das. Also
sehe ich auch so. Ja. iPad oder Notizbuch?
Ich besitze kein iPad. Ich habe solche Modelle. Ich habe ein Handy irgendwie und benutze das auch, aber generell Stift und Papier und am liebsten Bleistift. Bleistift auf Papier. Es ist irgendwie für mich immer noch die ursprüngliche Form des Schreibens. Ja, ich muss das haptisch irgendwie haben und vor mir sehen und auch Fehler, die Fehler auch genau sehen und nicht wieder weglöschen. Das hilft manchmal total irgendwie in so einem kreativen Prozess, sehen, wo man, wie man wohin gekommen ist. Mhm. Und das siehst du nur dadurch, dass du deine Fehler einfach auf dem Blatt stehen hast und die durchgestrichen hast. Mhm. Also was heißt Fehler? Deine
den Prozess.
Den Prozess, ja. Im Prinzip, ganz ja. Genau. Ja. Mhm.
Gitarrentasche oder Gitarrenkoffer?
Ach ja, ich hab, ich war im Ende Mai, Anfang Juni war ich in Texas auf dem Kerrville Folk Festival. Trage ich auch dieses wunderschöne T-Shirt, kann man jetzt nicht sehen im Podcast, aber und habe mir dafür tatsächlich ein billiges Gigbag geholt, mhm. Weil da ganz viel reinpasst. Generell ist die Gitarre im Koffer besser geschützt, ja, aber und auch wenn ich auf der Straße spiele, habe ich festgestellt, ich habe alles da drin, ich kriege da alles rein, meine ganzen Mundharmonikas, das sind relativ viele. Ich benutze ständig Kapos und nicht nur eins, sondern mehrere gleichzeitig. Das passt alles da rein und ich habe es alles auf dem Rücken. Und ich kann meine Mandoline noch mit den Gurten des eigenen Mandolinen-Gigflex noch um den Gitarrenhals packen und habe also quasi so einen Doppelpack auf dem Rücken. Mhm. Insofern im Moment tatsächlich Tasche.
Dylan oder Springsteen?
Beide.
Ganz klare Aussage. Sehr gut.
Aber nicht nur. Also es ist halt.
Und dann kommen wir zum Beginn des Gespräches.
Ah, ich dachte, wir sind mittendrin.
Also, Irland oder Ruhrgebiet?
Irland.
Wie hat es sich dahin verhauen? Ich meine, als Deutscher, man guckt und dann steht da German with the Irish Heart. Empfindest du das als Ehrenbezeichnung oder ist das ja, was, wo man sich denkt?
Nee, das ist ja tatsächlich ein Zitat, das habe ich nicht. Das ist nicht was ich mir in meiner Kreativität irgendwie und wahnsinnigen Vermarktungsfähigkeit ausgedacht habe. Mhm. Das besitze ich nämlich nicht. Das ist tatsächlich ein Zitat aus dem irischen Radio. Wie nennt man so schön? A quotable phrase. Mhm. Ja, also eine zitierbare Aussage letztendlich. Ja. Und ja, das passiert mir tatsächlich relativ häufig, dass ist entstanden irgendwann in der Mitte der 90er Jahre, als ich in Oberhausen mit meinem Freund Markus Kötter ein Studio betrieben hat. Das hieß damals Look at Me. Da haben wir damals viel für Roof Music in Bochum gemacht. Wir haben viel mit Misfits zusammengearbeitet, anderen Künstlern aus dem Kabarettbereich, Malmsheimer und Gosen und die ganzen üblichen Verdächtigen. Und während dieser Zeit, war im Sommer, glaube ich, 95, kam ein Ire in das Studio und fragte mich, ob ich eine CD machen könnte von dem Tape, was er aufgenommen hat. Da habe ich gesagt, klar, machen wir auch. Und dann guckte der mich an und sagte, hast du Lust, das zu hören? Und ich hatte tatsächlich gerade Zeit und habe gesagt, ja, warum nicht? Mhm. Und dann haben wir uns das angehört. Und dann hat er mich auch noch gefragt, was hältst du davon? Und dann war ich so zwiespältig. Ich habe gesagt, sagst du dem jetzt, was du denkst, oder sagst du dem das, was du sagen willst, wenn du verkaufen willst? Und ich habe mich letztendlich für das Erste entschieden, habe gesagt, ich finde die Songs toll, aber das war so eine MIDI-Produktion, also alles Plastik. Und ich habe gesagt, ich höre da eine Band und höre das ganz anders. Und da hat er gesagt, ja, das höre ich auch. Und wir haben kurzerhand das komplette Album neu mit meiner damaligen Band aufgenommen und da ist eine lebenslange Freundschaft entstanden. Mhm. Und der hat mich und den Markus damals 96 Weihnachten nach Irland eingeladen. Ich bin am 26. Dezember 1996 das erste Mal nach Irland geflogen in meinem Leben und ich bin aber quasi meinen Fuß auf irischen Boden gesetzt und ich hatte das Gefühl, ich bin zu Hause angekommen. Das ist was ich bis heute nicht erklären kann. Das ist aber auch was bis heute mich nicht verlassen hat und ich fühle mich da wirklich zu Hause. Und ich habe während dieser Zeit auch immer wieder Leute gefunden, denen das auch in anderen Orten ähnlich gegangen ist, dass sie einfach das Gefühl haben, die kommen irgendwo an und stellen fest, ich bin hier zu Hause. Das ist einfach, ja, so ein Gefühl. Und deshalb Irland.
Und du bist im ganzen Land unterwegs. Du bist ein fahrender Sänger.
Ich bin ein fahrender Sänger. Ich bin dann, wie gesagt, immer relativ häufig im Jahr in Irland gewesen, über viele Jahre. Und dann hat uns ja die Pandemie irgendwann erwischt. Und ich habe mir gesagt, wenn diese Pandemie vorbei ist, dann machst du das jetzt einfach. Und bin dann im April 22 bin ich mit meinem Wagen das erste Mal rübergefahren. Und das hat nochmal einen kompletten war ein kompletter Gamechanger nochmal, weil du kannst Irland am besten tatsächlich mit dem Auto erfahren. Die ganzen, also das komplette Straßensystem sind halt Feldwege, wenn du so willst. Ja. Und ja, es ist eine wahnsinnige Freiheit und ich habe das Land nochmal komplett anders kennengelernt und habe die größten Teile von 22 und 23 in Irland verbracht, habe viel von dem Land im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Das ist immer wieder überwältigend. Hm.
Ja. Und es ist ja wirklich so, du gehst in eine Kneipe und es wird musiziert.
Ja.
Und das ist ja nicht nur eine Touristenattraktion.
Ich habe mich lange gefragt, was ist das, dieses Gefühl, zu Hause zu sein, und habe da immer wieder drüber nachgedacht und habe letztendlich dann innerhalb dieser 2 Jahre erst festgestellt, dass es diese tiefe Verwurzelung der irischen Seele in ihrer eigenen Musik ist, in ihrer eigenen traditionellen Musik, die aber nichts rückwärtsgerichtetes ist, sondern die wird gelebt, die verändert sich und die gehört für einen großen Teil der Iren wirklich zum täglichen Leben dazu. Und das ist dieser große Unterschied auch, glaube ich, zu Deutschland. Ja, dass Musik einfach wirklich für einen großen Teil der Iren und wahrscheinlich auch der Schotten, viele Engländer sind da auch nicht anders, dass Musik einfach zum täglichen Brot dazu gehört. Mhm. Und das ist was ich hier einfach kolossal vermisse. Und wir haben keine gelebte Folkmusik in dem Sinne. Wir haben Volksmusik, aber keine gelebte Folkmusik, die sich Jahrhunderte zurück verfolgen lässt und ein Teil unserer Identität ist.
Und bei uns wird die Klassik hochgehalten.
Immer, es ist immer noch Klassik. Ich habe ja lange in Essen an der Volkfang Musikschule unterrichtet, und zwar im Pop-Bereich. Und der Popularbereich, der wurde immer so ein bisschen belächelt. Mhm. Immer noch. Und selbst beim diesem Bundeswettbewerb, beziehungsweise dem Wettbewerb Jugend musiziert, ist man als Popularmusiker immer noch so, ja, kommen jetzt die Neuen irgendwie so, die so ein bisschen... Es
ist immer noch...
Es ist wirklich, wirklich sehr eher verknöcherte Strukturen. Und da gibt es ganz, ganz tolle Leute, die versuchen, das aufzubrechen. Und wir haben, also in der Zeit, in der ich das gemacht habe, ich habe 11 Jahre an der Musikschule unterrichtet, habe mehrfach halt Schüler und Schülerinnen, meistens eigentlich Schülerinnen, in den Wettbewerben gehabt, habe zwei Bundespreisträger da hervorgebracht, oder die haben sich hervorgebracht, und ich habe die so ein bisschen rechts und links angeschubst. Mhm. Die haben also auf Bundesebene einen zweiten Preis gemacht, und wir haben da großen Spaß gehabt, irgendwie einfach auch zu zeigen, guckt mal hier hin, irgendwie. Das fehlt uns in Deutschland, glaube ich, dieser völlig natürliche Umgang mit Popularmusik. Also auch zumindest auf der Ebene.
Jetzt machst du ja was in den normalen Lebensentwurf nicht reingehört. Ne? Du lässt alles hinter dir, du nimmst dir ein Instrument und fährst in der Gegend rum und spielst deine Musik. Ja. Also du spielst ja wahrscheinlich in Irland auch viel traditional. So.
Wenn ich in Sessions mitspiele, dann versuche ich da auch traditional zu spielen. Aber generell spiele ich meine eigenen Songs, klar.
Wobei das da ja eh nochmal anders funktioniert. Also da kann man ja seine eigenen Songs spielen, die Leute hören zu.
Aber es wird vor allen Dingen wirklich gemacht, auch überall. Und das fehlt uns ja auch mittlerweile hier komplett, dass es in Kneipen einfach Live-Musik gibt.
Du stehst immer auf tönernen Füßen damit. Hat dich das jemals tangiert?
In dem Moment, wo ich unterwegs bin, denke ich da nicht drüber nach. Ich habe, sagen wir, nennen wir es anders. Ich habe tatsächlich gelernt, mit sehr, sehr wenig auszukommen. Ich habe Anfang 2018 wirklich den größten Teil meiner Besitztümer, die waren nie besonders vielzählig und auch nicht wertvoll, weggegeben, also Waschmaschinen, irgendwie, weiß der Geier was. Ich habe meine Plattensammlung einem Kollegen gegeben, und ich hoffe, also der sollte die für mich aufheben. Ich hoffe, der hat das getan bis jetzt. Ich habe nicht viel Kontakt zu ihm irgendwie. Es ist mir im Nachhinein aber auch fast egal. Ich habe gemerkt, dass ich einfach nicht viel brauche an Besitz. Ich habe ein Auto, da sind meine beiden Gitarren drin, meine Mandoline, eine kleine Anlage. Ich lebe tatsächlich aus einem Koffer, den die meisten für ein Handgepäck irgendwie beim Flug benutzen. Das ist, was ich besitze. Und das reicht mir. Entscheidend am Ende ist für mich, wo man gewesen ist und wen man getroffen hat. Und das ist das, was die ganze Sache für mich so spannend macht und immer wieder neu macht und immer wieder ein Anreiz ist für mich, es weiterzumachen, solange ich toi 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 gesund bleibe. Das ist einfach letztendlich entscheidend. Also ich habe das ja gemacht, ich habe das angefangen zu einer Zeit, wo die meisten Leute sich langsam aufs alten Teil vorbereiten. Ich war 53, bin jetzt 60 halt tatsächlich und lebe im Prinzip auf der Straße. Ja. Ich habe allerdings auch ein gutes Netzwerk und ich habe in dieser ganzen Zeit auch nicht einmal wirklich, ich habe nie unter einer Brücke schlafen müssen. Ich sehe mich als Nomaden. Das bin ich tatsächlich.
Ja.
Ich ziehe.
Ja, ja.
Ich habe eine Meldeadresse. Also die braucht man in Deutschland. Ich habe einen gemeldeten Wohnsitz und das ist es. Und ansonsten bin ich unterwegs.
Es klingt so pathetisch, aber ist das so der gelebte Traum?
Ja. Ja, das ist eine Entwicklung, die ich die resultiert hat aus diesen ganzen Sachen, die ich gemacht habe in meinem Leben. Ich habe ja ich habe tatsächlich Abitur. Wahnsinn. Ich habe das immer als großartiges Alibi angesehen. Ich bin aber direkt nach dem Abitur quasi vom Fleck weg von einem PA-Verleih damals engagiert worden. Der hat mich gefragt, hast du nicht Lust mal irgendwie Songs? Der hat uns gemischt mit meiner Band damals und der sagte irgendwie, ich brauche irgendwie Personal. Hast nicht Lust, das mal zu versuchen? Und so bin ich als Soundtechniker halt unterwegs gewesen. Mhm. Und zwar für eine Firma, die hieß damals und heißt, glaube ich, immer noch TDR Show Service. Stefan Tudeschino, der ist zu einem der größten in der Branche geworden. Also macht die ganzen großen Dinger. Rock am Ring und weiß der Geier was. Und das war aber damals eine Drei-Mann-Firma quasi aus dem Hinterhof in Altenessen mit einem uralten Mercedes 608D, der ständig überladen wurde und in Fachkreisen der blaue Blitz genannt wurde. Also bergab mit Rückenwind und Polizei im Nacken hat er dann irgendwie so 83, 84 geschafft. Aber wir sind damit wirklich die Republik rauf und runter geeiert. Das war, ich habe im Prinzip im Musikbusiness fast alles gemacht, was man machen kann, vor und hinter der Bühne quasi. Oder ich habe ja auch jahrelang, wie gesagt, in Oberhausen dieses Tonstudio betrieben. Ich habe eine Zeit lang die Weststadthalle in Essen als technischer Leiter betreut. Ich habe Musikschule unterrichtet. Und irgendwann war ich an einem Punkt angekommen, da wusste ich nicht mehr, wofür ich angetreten bin. Ursprünglich. Und ursprünglich war ich immer in meinem Kopf immer Künstler und habe mich aber auch nie getraut, das zu sagen irgendwie. Und aber das kam halt so vor 10 Jahren, gab es einfach auch ein tiefes Loch, wo ich meine Identität gesucht habe. Mhm. Und 12 Jahre ist her. Und dann bin ich das erste Mal auf eine kleine irische Insel gefahren zu einem Songwriting-Retreat. Retreats sind ja heute, irgendwie macht ja alles irgendwie in Retreats, Yoga und weiß der Geier was irgendwie. Und wir haben halt Songwriting-Retreats gemacht. Und das war wirklich ein Rückzug auf eine Insel, die von 200 Leuten bewohnt ist. Und zwar nicht zur Sommerzeit, sondern Ende Oktober, wo dann die Winde des Atlantiks, also Inishere liegt in der Mündung im Prinzip, wenn man so will, von Galway Bay an der Westküste Irlands, vis-à-vis von den Cliffs of Moher, also die Klippen von Moher, eine ganz berühmte Klippenformation. Und da ist man wirklich abgeschieden. Und da habe ich so zum ersten Mal letztendlich ja mich als Künstler gefunden, als Songwriter gefunden. Es war da quasi, wo ich mir überlegt habe, ich muss mein Leben ändern, beziehungsweise ich muss mein Ändern leben. Also das ist ja letztendlich immer der Schritt zu dem Konstrukt, das man im Kopf hat, zu einer Umsetzung. Und das hat dann nochmal, ja, der Vertrag in Essen bei der Musikschule lief noch bis zum Sommer 2015. Das war im Oktober 2014. Und ich habe mir aber da überlegt, okay, den verlängerst du nicht. Du steigst aus diesem Angestelltenverhältnis bei der Stadt Essen mit einer Zweidrittelstelle irgendwie und 3 Monaten Ferien im Jahr, bezahlten Ferien aus. und machst nochmal was ganz anderes. Und ich brauche, um kreativ zu sein, in erster Linie Input. Ich hab mal vor knapp 10 Jahren mal so eine Art Masterclass mit einem relativ bekannten amerikanischen Songwriter gemacht, der heißt Tom Kimmel. Und der hat für mich was sehr Einschneidendes zum Thema Writer's Block, also Schreibblockade gesagt. Mhm. Der hat nämlich gesagt, das existiert für mich nicht. Entweder bist du auf Input oder du bist auf Output. Und das hat für mich einfach zur Folge gehabt, dass ich festgestellt habe, ich brauche Input, und der kann ja nur von außen kommen,
ja.
Um letztendlich dann in anderen Phasen Output zu haben. Und der Input, der fehlte mir da, wo ich war irgendwie. Und ich habe, jetzt kommen wir doch auf das Thema zu sprechen, ich habe mich halt im Ruhrgebiet nie wirklich richtig zu Hause gefühlt, obwohl ich hier geboren bin, und musste einfach weg. Und das hat letztlich meiner Kreativität einen Riesenschub gegeben. Hm. Es ist trotzdem, als es dann dazu kam, und als ich diese Wohnung gekündigt habe, da hat mein Körper ganz komisch reagiert. Ich habe dann gemerkt, du hast tatsächlich auch Angst davor. Und auch, wie gesagt, diese Wohnung dann aufzulösen, auszuräumen, wirklich leer zu machen, alle Sachen loszuwerden. Ich habe eine großartige Nachbarin, die über mir wohnte, mit der ich bis dato eigentlich gar nicht viel Kontakt hatte, die hat mir in diesen letzten Wochen so unfassbar geholfen. Ohne die wäre ich verloren gewesen. Weil ich einfach fast gelähmt war von der eigenen Entscheidung. Mhm. Und hab also wirklich auch körperliche Reaktionen, bin total nervös geworden, hab Ausschlag an den Lippen gekriegt, irgendwie so, also ganz, ganz merkwürdige Sachen. Und das hat dann ein paar Monate gebraucht, so bis zum Sommer. Also ich bin Ende März ausgezogen, bis zum Sommer hat das so gebraucht, bis ich da so gesettelt war und mich auf meinen anfing wohlzufühlen in diesem neuen Weg. Also letztendlich habe ich für mich festgestellt, die Angst vor sowas, die vergeht erst, wenn man es macht. Mhm. Man kann vorher noch so lange darüber reden und sich Sachen ausmalen, aber es ändert sich alles in dem Moment, wo man macht und wo man unterwegs ist.
Mhm. Ich habe jetzt einen sehr schönen Satz gelesen, Thema Songwriting, das mal irgendjemand von ABBA gesagt hat, und das ist so ein bisschen mein Credo geworden. Ich habe immer gedacht, wenn ich einen Song nicht in 15 Minuten fertig kriege, oder sag mal, wenigstens die Grundstruktur oder die Überzeugung dessen, dass das, was da jetzt richtig ist, oder dieser eine Satz, der sagt, von der aus gehe ich weiter, dann taucht das nichts. Dann kann ich halt wegtun, das ist nur, wird nur Krampf. Und ich weiß nicht, welcher von den beiden Jungs von ABBA gesagt hat, Songwriting ist wie vor einer Höhle sitzen und auf das Monster warten. Wenn man nicht die Geduld hat, drauf zu warten,
geil,
dann verpasst man das. Hm. Es ist weg. Mhm. Also weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin dann oft auch sehr ängstlich, weil ich dann...
Witzigerweise hat Joan Armatrading mal irgendwann gesagt, man muss auch die schlechten Songs schreiben, damit die aus der Pipeline raus sind und man Platz hat für die guten. Das habe ich auch festgestellt, dass es tatsächlich so ist. Man kann nicht nur Gutes schreiben, aber ich bin relativ sicher, zumindest für mich, dass ich weiß, wenn ich einen guten Song geschrieben habe. Das weiß ich. I know a good song when I hear one. You know? Das ist immer so. Wenn du einen Song im Radio hörst, denkst, weißt du sofort, mein Gott, ist das ein Brett.
Ja.
Und das passiert Gott sei Dank ja immer wieder. Songwriting ist ein wahnsinnig vielschichtiger Prozess.
Ja. Ja.
Für mich ist es leichter, tatsächlich Melodien, also ich kann die aus dünner Luft quasi greifen. Das ist für mich der leichteste Part. Mhm. Und trotzdem ist es ganz oft einfach ein Trigger, der von außen kommt, wo ich eine Zeile höre oder wo ich in einer Situation bin, die mir eine Zeile irgendwie in den Kopf einfach sendet, irgendwie, von der ich ausgehe, zu der sich dann relativ schnell Musik formt. Und dann gibt's diese großartigen Momente, die wir als Songwriter alle lieben, wo so ein Song einfach sich fast selber schreibt. Mhm. Und dann gibt's die Songs, an denen man jahrelang arbeitet. Mary Gauthier ist eine großartige Songwriterin aus Amerika, hat mal gesagt, gibt so drei Sätze von ihr, die heißen write simple, write honest, write true. Mhm. Einfach, ehrlich und wahr. Und ich merke, dass je älter ich werde, umso wichtiger wird das für mich. Mhm. Dass man einfach sein eigenes Ego einfach vergisst dabei und sich nicht versucht, sich besser in seinen eigenen Songs darzustellen, als man ist und einfach ehrlich ist. Und ich merke, das sind die Dinger, die die Leute erreichen. Du kannst dir nichts vormachen, du kannst deinem Publikum letztendlich nichts vormachen.
Ja. Hast noch einen langen Weg vor dir.
Ja. Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. Toi, toi, toi.
Ich hoffe sehr irgendwie. Das ist ja auch, das ist ja kein statisches Konstrukt. Ja, du lernst immer, selbst diese 2 Jahre der Pandemie waren für mich kein statisches
Konstrukt. Du hast in der Pandemie im Eberbad gestreamt.
Ich habe, und das war nur einer von 100. Ich habe aus Kopenhagen, aus dem Bluesclub gestreamt, der relativ bekannt ist, zumindest in Kopenhagen, Mojo. Also kennen ganz, ganz viele Leute aus einem leeren Mojo. Ich habe tatsächlich dann aus einem leeren Ebertbad gestreamt. Gerbert hat mir freundlicherweise ihre wunderbare Showtreppe zur Verfügung gestellt. Und die beiden Jungs, Max und der Gunnar, haben Ton und Licht eingerichtet, durften während der Show aber nicht dabei sein, weil es ja dann Arbeit gewesen wäre oder so. Und das durfte man nicht. Also die haben das vorher für mich eingerichtet und haben sich verdrückt. Und es haben in diesem riesen Eberblatt genau 2 Leute am Ende da gesessen und haben zugehört. Das war Susanne Fündrich, eine meiner besten Freundinnen, und Gerburg. Mhm. Die saßen also da und haben diesen Stream verfolgt. Und es war ein unglaubliches Erlebnis, in diese Leere dieses großen Raumes zu singen und einfach den Sound verhallen zu hören. Und es ist, also das macht auch was mit dir irgendwie. Es war ein wahnsinns nachhaltig beeindruckendes Erlebnis. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ich bin da sehr, sehr stolz drauf.
Wenn ich dich jetzt nach Zukunftsplänen fragen würde, könntest du mir wahrscheinlich überhaupt gar keine Antwort geben, weil es ist ja alles im Fluss bei dir.
Das hört sich immer, ja.
Oder?
Ja, es hört sich alles wahnsinnig gut an immer, ne?
Ja.
Und man sieht auch im Netz immer wahnsinnig gut aus, weil man natürlich auch versucht, wahnsinnig gut auszusehen. Das Ganze ist natürlich mit unfassbar vielen Klippen, die man umschiffen muss, verbunden. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie 20 Zentimeter über dem Boden schwebe und mit Leichtigkeit durch diese Welt tanze. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich da auch anders bin. Ich versuche einfach, im Jetzt tatsächlich zu leben. Ich versuche mir nicht zu viele Sorgen über morgen zu machen, obwohl die Welt dazu genügend Anlass bietet. Mhm. Bin nicht nur ein schlechter Chronist meiner eigenen Ereignisse, ich kann mich auch wahnsinnig schlecht selber verkaufen. Und es ist tatsächlich, ich habe keinen Booker, ich habe keine Plattenfirma, kein Nichts. Und ich finde, ich habe ein richtig tolles Album gemacht mit diesen unfassbaren Leuten. Das Album heißt It's Okay, I'm Still Laughing.
Wo findet man denn das Album?
Das Album findet man tatsächlich im Moment nur auf Bandcamp.
Weil es also nicht bei Spotify ist.
Nein, es ist nicht bei Spotify. Ich habe mich im Sommer 21, also nach einem Jahr Pandemie, entschieden, meine Sachen, die anderen beiden Alben, Soloalben, die ich gemacht habe, die waren auf Spotify, habe ich mich entschieden, die runterzunehmen, weil die nichts, aber auch gar nichts dafür tun, dass es den Musikern in irgendeiner Form besser geht. Mhm. Und das war bei Bandcamp anders. Und ich mag einfach, ich bin da auch ein Revoluzzer, ich mag diese alternativen Plattformen. Das ist eine tolle Plattform, wo man ganz, ganz viel, ganz, ganz viel wunderbarer Musik entdecken kann. Ganz viele, nicht so der ganz großen, aber so die, naja, so die zweite Garde hört sich jetzt blöd an irgendwie, aber es gibt ganz viele Leute, die relativ bekannt sind und mittlerweile auch da ihre Alben vertreiben, weil es eine reelle Sache ist. Die nehmen einen prozentualen Anteil daran, der ist im Prinzip relativ gering, das kommt glaube ich am Ende so auf so 18% heraus mit Kreditkartenkosten oder so, und der Rest des Geldes bleibt einfach bei dir. Das Problem ist einfach, dass wir mittlerweile in der mindestens 2. Generation von Leuten sind, die mit diesem Gedanken aufgewachsen sind, dass Musik so gut wie nichts oder meistens auch gar nichts kostet. Ja, also es ist, Musik ist völlig entwertet worden. Und ich sehe aber irgendwie nicht ein, für eine Reichweite, die einem versprochen wird, ja, da lernen Leute dich kennen, meine Musik umsonst auf Spotify zu stellen, weil was zahlt man für Spotify? Zehner im Monat irgendwie oder so irgendwie. Und es kann nicht funktionieren. Also zumindest es funktioniert für die Künstler nicht, dass man im Prinzip die Musikbibliothek der Welt für einen Zehner im Monat auf einem Gerät hat, was man in der Tasche mit sich rumträgt. Das ist ein wirtschaftliches Konzept. Das funktioniert nicht für die Künstler. Es funktioniert wunderbar für die Leute, die dahinter stecken. Und dann gibt es immer wieder Leute, die argumentieren, ja, aber beim Radio kriegst du ja ähnliche Reichweite, kriegt man ähnlich viel Geld. Aber das ist ein Vergleich, der hinkt. Denn Radio gibt es immer noch. Was es nicht mehr gibt, das sind Platten- oder CD-Verkäufe. Die sind also wirklich auf einen... Ich habe einen Freund, James Murdoch, ein unfassbar toller Songwriter, kommt ursprünglich aus Leicester in England, lebt seit vielen, vielen Jahren in New York. Der hat jetzt vor einem Monat hat er 5 Shows als Support für die Counting Crows gespielt. Vor 5.000 bis 10.000 Leuten jeder Gig. Und er postete nach dem dritten Gig irgendwann, ich habe bis jetzt 3 CDs verkauft. Das muss man sich einfach mal reinpfeifen. Also ich habe jetzt tatsächlich am Samstag beim Tag der Trinkhallen habe ich 15 CDs verkauft irgendwie auf diesen 4 Gigs, die ich gespielt habe. Das war, hui.
Ja, I'm rich, bitch. Geht man schon zufrieden nach Hause.
Ja.
Aber auch nur, wenn die CD billig ist.
Aber wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Bandcamp. Also es gibt das Album auf Bandcamp, so wie meine anderen Alben auch. Das kann man entweder nur als Download kaufen. Von den beiden vorherigen Alben gibt es CDs. Und dieses Album, ich bin aber auch, siehst du, so schlecht bin ich. Aber auch, weil mein Auto gerade in der Werkstatt ist. Da sind meine Alben drin. Ich hätte dir natürlich eins mitbringen können. Ich habe dieses Album... ja, nur als Download rausgebracht, aber weil ich immer was Haptisches gerne habe, haben wir ein tolles Booklet dazu gemacht, was die Größe einer 7 Zoll Vinyl-Single hat. 28 Seiten auf tollem Papier gedruckt mit allen Texten und ganz vielen Bildern, die ich während meiner Reisen mache, ganz viele Selfies, die mich mit vielen Leuten zeige, die ich auf meinen Reisen treffe. Freunde, Bekannte, Unbekannte, Berühmte, alles bunt gemischt und das ist ein Wahnsinnsding geworden. Und mich hat letztens jemand auf die Idee gebracht, also da sind auf dem Cover, auf diesem Club-Cover sind 72 kleine Bilder drauf, das ist also quasi wie so ein Patchwork und in der Mitte gibt es nochmal eine Doppelseite, wo so 72 kleine Bilder drin sind und ein Kollege hat mich letztens auf die Idee gebracht, diese ins Netz quasi zu stellen, diese Doppelseiten und jedes Bild klickbar zu machen mit einer Geschichte dazu. Das wird eine Wahnsinnsarbeit, aber ich werde das machen.
Ja, das klingt super.
Aber wie gesagt, es gibt es auf Bandcamp, martinpretorius.com/bandcamp oder andersrum, ich weiß es gar nicht. Irgendwie ist, man findet mich im Netz, man kann mich googeln, du hast es ja auch getan.
Ich habe es getan, ja.
Und da findet man die Sachen und kann die käuflich erwerben tatsächlich.
Martin Pretorius, It's Okay, I'm Still Laughing.
Ist das aktuelle Album, ganz genau.
Letzte Frage.
Ja.
Du eröffnest einen Club. Wie heißt der?
Nachfüllbar.
Martin, vielen Dank.
Es hat mir riesen Spaß gemacht, Nito. Vielen, vielen Dank.
Ah, vorbei. Das findet auch Pulitzer. Der liegt hier neben uns im Korb und macht Was ihr nicht gesehen habt, er hat so herzhaft gegähnt, dass es einem... die Freudentränen in die Augen schiebt. So, das war's. Folge 38.
Boah, so alt wie ich sind wir jetzt.
Das kann ich immer noch nicht glauben.
Das ist das gelogen.
Das glaube ich immer noch nicht, weil das gelogen ist, dass du 38 bist. Wer dich sieht, wird sagen, das kann gar nicht sein.
Nein, maximal was anderes.
So. Was anderes. Ja. Also höchstens was anderes.
Ja.
Aber wenn wir das zurückrechnen, sind es 22 Jahre. Das ist echt. Ja. Also ich habe ja jetzt meinen Geburtstag gefeiert.
Stimmt, wir haben dir so ein schönes Video geschickt.
Ja,
ja.
Ja, habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. Ich habe auch ganz viele Glückwünsche von ganz vielen Menschen bekommen.
Sehr gut.
Habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Schön. Also nochmal danke an alle, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Ich hatte einen sehr schönen Tag.
Sehr gut.
Unter anderem war ich mit meinen Kindern in der Ausstellung Gasometer. Und
die ist toll, ne?
Ist wirklich toll.
Ja.
Also kann ich jedem nur find empfehlen. Planet Ozean. Und ich habe danach sogar den Bildband dazu geschenkt bekommen. Vielleicht kann man ja auch irgendwann mal was draus zitieren.
Ja, wir können gerne auch uns Richtung Meer orientieren.
Es gibt auf jeden Fall leuchtende Tintenfische, die man Kajakfahren ins Gesicht klatschen kann.
Das ist richtig nachts.
Nachts. Also, wenn euch gefällt, was wir hier quatschen, bitte, bitte, bitte empfehlt uns weiter. Das hilft uns sehr. Bitte holt euch die Aufkleber an der Kasse. Es gab neulich Beschwerden, wo sind denn die Aufkleber?
Oben liegen aber auch welche.
Ja, die haben sie nicht gefunden.
Okay.
Die haben sie nicht gefunden. Ich sag's nur. Also, es gab Menschen, die haben gefragt, wo finden
gute die Menschen.
Ja, finde ich auch. Holt euch die Aufkleber, klebt sie überall hin, verbreitet es, dass es diesen wunderbaren Podcast gibt und dann sehen wir uns im Ebertbad. zum Programm der Woche, das wir noch gar nicht gesagt haben.
Ah, stimmt.
Woo.
Naja, ist ja auch so gesehen wieder dasselbe, ne?
Ja, wir spielen Pommes, aber es kommt ja noch was anderes.
Es kommt noch was anderes, tatsächlich. Wir spielen Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Pommes. Es ist auch einfach die letzte Woche, ne?
Nee.
Wenn dieser Podcast rauskommt, schon, Nito?
Dann ist Samstag.
Ja, dann haben wir noch den Sonntag Pommes und dann die letzte Woche.
Richtig.
Glaub mir doch einfach.
Ja, ja, ist okay, ich glaub dir.
Und am Samstag, den 31.08., spielt Voodoo Jürgens im Gdanska. Das ist auch eine Veranstaltung von uns in Kooperation mit Inirada Ruhr. Und Voodoo Jürgens ist ein österreichischer Singer-Songwriter.
Das ist sehr schön, dass wir beide den österreichischen Dialekt nicht richtig nachmachen können.
Wir müssen Jeff fragen.
Ja, wir müssten den Jeff
fragen. Ja, wir müssten einfach den Jeff fragen. Der könnte da vielleicht, der könnte den Pressetext einfach mal vorlesen.
Genau.
Könntest du das bitte noch organisieren, Nito?
Ich guck mal, was ich machen kann. Also Samstag, Voodoo Jürgens
im Gdanska.
Gdanska.
Genau. Geht hin, macht Spaß. Also wenn ihr nicht zu Pommes kommt, aber ich glaube, Pommes ist auch so gut wie voll. Deswegen geht ins Gdanska.
Und damit haben wir da sogar das Programm der Woche. Zack, einmal schnell abgeliefert.
Busch. Genau.
Bleibt nur noch eins.
Arschbombe, ne?
Arschbombe, ja. Würde ich auch sagen. Und Arschbombe!
Wasser im Pur. Der Ebert-Bad-Podcast.